Ja, mit dem Geruch ist das schon so eine Sache. Manche parfümieren sich ja auch ein, damit sie besser riechen. Ja. Ja. Oder wenn man so in die Pubertät kommt, dann riecht man auch ganz anders. Das ist schon, das hat schon vieles, was man da sagen kann. Ja, ich werde, guten Morgen erstmal von meiner Seite auch, ich werde ja nicht müde, es immer wieder zu betonen und nochmal zu wiederholen. Die Bibel ist ein altes Buch. Das ist jetzt nicht 2024 oder 2023 geschrieben worden, sondern das ist also das Neue Testament vor nahezu 2000 Jahren. Ich weiß, habt ihr mal Bücher gelesen, die so 100 Jahre alt sind oder vielleicht so 200 Jahre, so aus dem Biedermeier oder so? Also man, da rauft man sich die Haare. Wie kompliziert das ist. Was will derjenige oder diejenige, die da schreiben? Was ist das jetzt hier? Ja, also mach das mal. Geht mal auch auf den Flohmarkt oder so. Da gibt es ja mal so, Bücher sind ja nichts mehr wert heute. Das wissen wir ja. Also, die sind was wert. Die haben einen Wert, aber sie sind nichts wert. Da gibt ja keiner mehr Geld für aus, für Bücher. Man will ja alles nur schnell und auf dem Handy haben oder am Computer mal eben schnell oder so kurz aufploppen lassen und dann zwei Sätze, oder das reicht mir dann. Bücher sind ja nichts wert, deswegen kann man auf dem Flohmarkt wunderbar alte Bücher auch kaufen. Und kauft euch mal so für einen Euro oder für 50 Cent so ein 100 Jahre altes Buch und einfach nur mal so aus Spaß an der Freude und lest da drin. Und werdet ihr feststellen, was? Wie? Was ist so komisch geschrieben? Ich komme da gleich nochmal drauf. Es gibt nämlich ganz komische Sachen. Also auch die Rechtschreibung hat sich ja auch geändert. Also ich werde nicht, also man muss sich wirklich einlesen in so alte Bücher. Also wenn man schon mal so, letztens habe ich nochmal, ich glaube früher habe ich viel Sören Kierkegaard gelesen zum Beispiel. Die habe ich einfach aufgeschlagen, habe da drin gelesen und ich habe so eine Reihe von denen, also fast alle Bücher. Das ist, da war ich früher, war ich drin, das habe ich 25 Jahre jetzt nicht gemacht, oder 20 Jahre. Jetzt habe ich mal wieder eins rausgeholt, weil ich da über, weiß auch nicht, wo ich mal drauf verwiesen irgendwie, dachte ich, ach, das Buch habe ich doch, lese ich mal. Und ich dachte, oh Mann, was ist das? 150 Jahre alt, 170 Jahre alt. Also nicht das Buch, neuerer Druck. Was ist das so kompliziert? Was ist so kompliziert? Mit der Bibel, die ist noch viel, viel älter. Wie gesagt, das Neue Testament ist nahezu 2000 Jahre alt. Und das ist kompliziert. Und nicht umsonst sagt Petrus, also der Apostel Petrus in einer seiner Briefe mal, also was der Paulus da so alles schreibt und sagt, das ist ja nun ziemlich kompliziert zu verstehen. Ja. Und wenn der das zur damaligen Zeit schon gesagt hat, also diese Texte sind nicht einfach. Also deswegen lest die Bibel, nehmt euch immer so eine Bibel mit und man kann da wunderbar, manche haben ja so ein Fach da oder so ein paar freie Fächer, da kann man sich auch irgendwo was reinlesen. Ah, gut, geht doch, ne? Einfach so eine Bibel, sich mal so auf dem Flohmarkt so für 3,50 Euro so eine Bibel gekauft und einfach da reingelegt, darf nicht zu groß sein, sonst passt sie da nicht rein, sonst müsst ihr die knicken. Ja, einfach reingelegt und dann zur Predigt mitgenommen und einfach mal mitgeschlagen. Oder manche nehmen ja auch gerne das Handy mit. Da denke ich manchmal, wenn einer so beim Handy während der Predigt aufs Handy guckt, denke ich mal, was machen die jetzt? Lesen die jetzt WhatsApp-Nachrichten oder was? Oder so überhaupt Nachrichten, Spiegel oder keine Ahnung. Oder lesen die im Bibeltext? Also ich gehe davon aus, dass ihr im Bibeltext lest. Okay, ich komme wieder ins Schwätzen. Entschuldigung. Also man merkt schon, dass es anstrengend ist, so alte Bücher zu lesen, alte Texte zu lesen. Man muss sich einlesen. Ja, und für mich ist immer, wenn ich so eine Vorbereitung habe, ich lese mir den Text so einige Male durch und überlege mir, was ist so dieser große Gedanke, der dahinter steht. Ich kann nicht, oder manche Formulierungen, die sind mir einfach fremd, weil ich eben 2000 Jahre später lebe. Die sind mir fremd, die Menschen damals haben das ganz anders verstanden. Ja, so mache ich das und ich versuche den großen Gedanken herauszustellen. Und der große Gedanke für mich war jetzt erstmal der letzte Vers. Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit und wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Ist ja schon erstaunlich, wir treiben keinen Handel, bei Hosteiner Übersetzung war es Geschäfte machen. Wir machen kein Geschäft mit dem Wort Gottes oder mit der Bibel oder mit der Predigt oder wie man es auch immer jetzt mal sagen möchte. Aber man kann es machen und es gibt Menschen, die machen ein Geschäft damit. Einen Handel treiben die damit. Das ist interessant. Was könnte das heißen? Der alte in der alten Lutherbibel, so also ganz am Anfang, hat er das übersetzt mit Verkrämern. Also Verkrämern, ja. Dann habe ich meine, hier die Piscator, also unsere Herborner Übersetzung, sollte jeder mal so auch so haben. Ne? Da habe ich geguckt und da steht dann so drin, wie die Wirte den Wein verfälschen. Ja, was ist das? Handel treiben, etwas verfälschen, verkrämern. Handel ist doch was Gutes, oder? Also der Teehändler meines Vertrauens, wenn ich da 100 Gramm Tee kaufe, dann weiß ich, wenn ich zu Hause nachwiege, da sind 105 Gramm drin. Das weiß ich. Weil das ist ein ehrlicher Mensch. Ich habe den auch mal kennengelernt hier, ne? Der war Musik gemacht. Ja. Das ist ein ehrlicher Mensch und er hat ja so eine preußische Tugend der Ehrlichkeit. Ne? Die ist ja gespeist so aus dem Christentum, aus dem christlichen Gedanken heraus, aus der Christenheit raus. Aber es geht auch anders und früher hat man eben auch anders. Man kennt das ja noch so mit den falschen Gewichten und so, ne? Falsche Gewichte, da war nicht 500 Gramm, da war noch nur 450 Gramm, aber das sah dann so aus, stand 500 Gramm drauf und da wurde dann da drauf gelegt und okay, der Apfel 500 Gramm, 3,75 Taler oder so, ne? Dabei waren es plus 450 Gramm. Das ist dieses Verfälschen, oder wie der Wein den, wie der, nicht der Wein verfälscht, wie der Wirt den Wein verfälscht, ne? Der puncht einfach etwas dabei. Der macht irgendwelche noch was dazu. Eben, ja, da wird dann drei Viertel voll gemacht, das der Humpen. Und dann kommt noch ein bisschen Wasser hinter der Theke dazu. Und dann hier. Verfälscht, verpanscht. Ja. So kann man das eben auch mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit der Predigt machen. Und das ist das, was Paulus hier ankreidet. Und er sagt also, es machen manche, die verfälschen das, die panschen irgendwas anderes dabei. Und man weiß nicht ganz genau, Paulus lässt sich da nicht aus, aber man weiß es zumindest an mancher Stelle, kommt es in seinen anderen Briefen so durch, oder auch in der Apostelgeschichte, dass er immer wieder Probleme gehabt hat mit Menschen, die gesagt haben, Glaube ist gut und es kommt noch was anderes dazu, nämlich meistens in der damaligen Zeit war es die Beschneidung oder das Halten des Gesetzes. Du musst eben noch das Alttestamentliche eben auch noch dazu als seine Richtschnur für dein Leben anerkennen. Und das auch praktizieren, dich beschneiden lassen, wenn du ein Mann bist und so weiter. Und dagegen geht Paulus vor und sagt, nee, brauchen wir nicht dieses Verfälschen. Handel treiben. So, es wird etwas verwässert, habe ich mir noch aufgeschrieben. Es ist ja nicht mehr das Wahre. Dieser Wein, der da dreiviertels nur Wein ist, der schmeckt nicht mehr so wie der Wein, der 100% Wein ist. Jetzt ist die Frage, verfälschen wir heute auch? Wird unser Glaube verfälscht oder wie verfälschen wir heute? Man, das ist ja auch für uns heute geschrieben. Ja, wir können durchaus auch verfälschen. Wir verfälschen immer wieder, indem wir irgendwas dazu tun. Komm zu Jesus und all deine Probleme sind gelöst. Ja, da bist du gesund. Ich war jetzt die Tage, war ich beim Carsten, unserem Carsten her, der ist gerade in Reha. Ich war auf dem Weg zu meiner Mutter, habe ich einen kleinen Umweg gemacht in Bad Wildungen. Dann hat er auch so erzählt, wie er evangelisiert, er verteilt unheimlich viele Bücher, so Jesus unser Schicksal und so, oh, muss nachbestellen und dann kam er so ins Gespräch mit allen möglichen Leuten, hat er dann erzählt so und dann auch mal so Schicksale erzählt und dann sagt er auch, also es ist gar nicht so einfach, was erzähle ich denen jetzt eigentlich hier mit gesund werden? Ist das denn wirklich so? Werden wir denn wirklich auch körperlich unbedingt gesund? Geht's uns? Nein. Es ist ja eigentlich, der Herr lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte, heißt es mal. Ne? Ja, und wir werden krank, genauso. Wir werden krank, die an Jesus glauben, genauso wie einer, der nicht an Jesus glaubt. Und wir kommen genauso in Versuchung wie einer, der nicht an Jesus glaubt. Und wir fallen in Sünde, genauso wie einer, der nicht an Jesus glaubt. Natürlich. Eine Verfälschung. Oder wir nehmen irgendwie was dazu, zum Beispiel, Horst und ich hatten mal das schöne Thema gehabt, den Zeitgeist. Ja, wir nehmen was Zeitgeistiges einfach noch dazu, was eben jetzt 2024 modern ist. Widerspricht zwar so ein bisschen der Bibel, aber das passt ganz gut und das spricht die Leute ganz gut an. Die Frage, nee, das ist eine Verfälschung. Das ist eine Verkrämerung, wie der alte Luther das sagen würde. Sein Handel treiben damit, eben ein falsches Gewicht auflegen. Seien wir doch ehrlich und stehen wir einfach dazu, was Gott sagt, was Jesus gesagt hat. Stehen wir dazu. Es ist immer gut, dazu zu stehen und nicht irgendwie was dazu zu tun oder wegzustreichen. Ja. Doch, das war eine lange Einleitung, ne? Aber nicht sinnlos, das ist einer meiner wichtigsten Punkte letztendlich gewesen. Also wir wollen nichts verfälschen. Übrigens in meiner alten Bibel, da steht verfälschen. Ich habe das erst gar nicht, ich habe das gelesen, die Tage. Was steht denn da? Verfälschen? Da war so schlecht gedruckt. Was ist denn verfälschen? Und dann noch mit E geschrieben. Das ist eben, Orthographie ändert sich auch. Ne? Bis ich dann darauf gekommen bin, was es überhaupt heißt. Verfälschen heißt es eigentlich. Ja? Mit Ä, da stand es mit E. Ja, okay, es ist nicht sinnlos, also passen wir auf, wir brauchen es auch nicht verfälschen. Und es gab zur damaligen Zeit Leute, die haben etwas verfälscht, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. So, das ist der Hintergedanke, jetzt gehe ich etwas schneller voran. So, die ersten zwei Verse sagt Paulus um seine Situation. Er ist in Troas. Troas ist, wenn man die Karte so sich vor Augen oder vor Gedanken so hat. Das ist dann so die rechte obere Ecke vom heutigen Griechenland. Da ist irgendwo so Troas, da wo so Griechenland und Türkei, heutige Türkei, damals gab es das ja alles nicht so, waren die Grenzen eh anders, ändern sich sowieso immer. Aber da so ist Troas, da oben Vara. Hat missioniert und dann steht da, und Gott tat eine Tür auf zu evangelisieren. Die Leute waren offen. Hey, Paulus ist Apostel und Apostel ist nichts anderes wie ein Missionar, einer, der erzählt, der das Evangelium weiter sagt. Und was gibt es Schöneres, als wenn man predigt und wow, cool, bekehren sich und wollen Gemeinde gründen, wollen sich engagieren, super toll. Und dann steht, aber ich habe auf Apollos gewartet. Apollos hat er vorgeschickt nach Korinth und in Korinth gab es viele Schwierigkeiten und er hat jetzt gewartet, wo ist Apollos? Ich kriege keine Nachricht von Apollos. Und das hat ihn so sehr umgetrieben, da muss ich das mal wirklich vergegenwärtigen, so sehr umgetrieben, dass er dieses wunderbare Missionsfeld verlassen hat und ist nach Korinth, das ist so im Süden von Griechenland, kennt ihr ja so, diese Spitze so unten an die Insel und da so, wo diese Halbinsel so zusammenstößt, da ist Korinth gewesen, große Hafenstadt, viertgrößte Stadt im damaligen Römischen Reich übrigens, eine Wahnsinnsmetropole, Moloch könnte man sagen, viel Handel, also auch wirtschaftlichen Handeln, auch nicht nur Handeln mit dem Wort Gottes, ne, aber da auch viel ja, Betrug eben auch, viel Sklaverei und gab viele Probleme da. Und da ist er dann eben hingereist, weil ihn das so sehr bewegt hat. Und jetzt kommen Vers 14 bis 16 und er erzählt davon einen Triumphzug. Lest euch das mal nochmal vor, ja? Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in Christus. Und dann kommt das mit dem Geruch und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbart. Also wir fühlt sich jetzt so wie alle Zeit im Triumphzug werden wir dahergeführt. Okay, verstanden? Ja, das ist wieder, ja, ich sag ja, wir kommen wieder zurück, das ist ein altes Buch, ne? Und heute wird man anders reden. Er bezieht sich da höchstwahrscheinlich, und das macht sehr, sehr viel Sinn auch, auf den Triumphzug, wenn ein König oder ein Heerführer losgezogen ist in den Krieg. Und er hat den Krieg gewonnen und dann kommt er zurück und das wurde der Triumphzug genannt. Wenn er in die Heimatstadt zurückkam, der siegreiche Feldherr oder der siegreiche König oder wie auch immer. Und was hat er mit sich mitgeführt? Die Gefangenen, die Sklaven. Er hat also menschliche Beute mitgeführt, könnte man sagen. Okay, nochmal, lese euch das nochmal vor. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. In Christus. Gott hat einen Triumphzug gemacht. Er hat gesiegt am Kreuz. Und wir sind von der einen Seite auf die andere Seite gekommen. Übrigens ist es eine Sache hier mit dem freien Willen, Uwe, ne? Wir sind jetzt von der Sklaven der Sünde sind wir zum Sklaven Christi geworden. Wir werden umhergeführt, ja. Und wir sind dankbare Diener Gottes. Und es liegt nicht an uns. Er führt uns umher. Nicht, weil wir so toll sind, weil er uns besiegt hat. Er hat gesiegt. Wir werden mitgenommen. Paulus sieht sich als ein Diener Christi. Und als ein Diener Christi ist er nur dem einen verpflichtet. Christus. Nur dem einen, keinem anderen. Er ist keinem König verpflichtet. Er ist keiner Kultur verpflichtet. Er ist keinem Zeitgeist verpflichtet. Er ist kein Meinungs-Mainstream oder Nicht-Mainstream verpflichtet. Er ist nur einem verpflichtet, nämlich Christus. Und genauso geht er umher. Wie das jetzt mit diesem Geruch ist, das kommt dann gleich in dem zweiten Teil dann noch. Aber das ist jetzt wichtig gewesen für mich. Ja. Einfach mal zu sagen, es ist ein Diener Christi. So. Horst, wir kommen zum zweiten Teil.
Ja, ich lese einfach den Abschnitt für den zweiten Teil mal vor. Ja, der Paulus hat hier immer wieder so Gedankensprünge, die mich echt genervt haben, kann ich nicht anders sagen. Und hier ist wieder so ein Gedankensprung. Und ich glaube, also ich nehme das mal an, dass er sich hier auf Folgendes bezieht. Er schreibt in dem Abschnitt, den wir eben betrachtet haben, wir reden in aller Aufrichtigkeit und in Gottes Auftrag, weil wir mit Christus eng verbunden sind und uns Gott verantwortlich wissen. So, das sagt er mal so dahin. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass Paulus nachdenkt, ups, wie werden die Leser auf das, was ich jetzt gesagt habe, reagieren? Und schreibt dann Folgendes, ab Kapitel 3, Vers 1, vielleicht denkt ihr jetzt, wir wollten uns damit schon wieder selbst loben. Sollen wir euch etwa, wie es gewisse Leute tun, Empfehlungsschreiben vorzeigen oder uns solche von euch geben lassen? Ich denke, ihr seid der beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist in uns in unser Herzen geschrieben und kann von allen gelesen werden. Jeder weiß auch, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Wenn auch nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Gesetztafel wie bei Moses, sondern in eure lebendigen Herzen. Das wagen wir nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, auf eigene Kraft irgendetwas tun zu können. Was bei euch geschehen ist, das hat allein Gott getan. Nur durch ihn sind wir befähigt, euch das Evangelium zu verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Denn die Forderungen des Gesetzes brachten uns den Tod, weil wir sie nicht erfüllen konnten. Der Heilige Geist aber führt uns einem neuen Leben zu. Ja, hier steht was von Empfehlungsbrief, das ist ja auch sowas, was wir dann weniger kennen. Meistens, wenn wir uns bewerben irgendwo, dann reichen die Zeugnisse vollkommen aus, aber manchmal ist das nicht der Fall. Zum Beispiel, ja, was immer wieder zu heftigen Diskussionen führt, ist, wenn Kinder auf die weiterführende Schule gehen sollen, dann reicht auf einmal ein Zeugnis nicht mehr aus, sondern es gibt auch eine Empfehlung. Die Lehrerschaft spricht eine Empfehlung aus, zusätzlich zu diesen Zeugnissen, die es eigentlich gibt. Ja, und diese Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen führen immer wieder zu Diskussionen. Daher kennen wir sowas mit Empfehlen, ja, jemanden empfehlen.
Ja, zur damaligen Zeit, also vor knapp 2000 Jahren, Paulus hat evangelisiert, er war anderthalb Jahre übrigens in Korinth gewesen, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 18. So ist er weitergezogen und es gab viele Leute, die umhergezogen sind. Und es gab viele Prediger auch, alle möglichen. Prediger, die genauso gepredigt haben wie der Apostel Paulus, andere, die etwas dazu getan haben, gehandelt haben, gekrämert haben, verfälscht haben, da gab es alle möglichen. Deswegen waren auch, kam von der Gemeinde, ich sag mal so, wie von Schönbach, und dann kam ein Prediger und der wollte jetzt nach Breitscheid zum Beispiel, ja, dann hat der dann so von Schönbach hier, keine Ahnung, Hartmut, du schreibst dann so einen Empfehlungsbrief. Und der, ja, liebe Breitscheider, den könnt ihr gerne hören. Der macht das schon in Ordnung, das ist schon gut so. Und das ist dann mit dem Empfehlungsbrief, kann man dann nach Breitscheid gehen und dann zeigt man das vor. Okay, dann darfst du auch predigen. So ist das zu verstehen. Damit eben, weil es eben wirklich sehr viele Leute gab, die da umhergezogen sind und was erzählt haben. Brief. Was ist eigentlich ein Brief? Wer bekommt nicht gerne Briefe? Also ich bekomme gerne Briefe, also schöne Liebesbriefe zum Beispiel, das ist immer das Allerbeste, was man bekommen kann. Die duften dann vielleicht sogar noch ein bisschen Parfüm da rein, geträufelt oder so, dann mit einer schönen geschwungenen Schrift geschrieben. Ne? Das sind schöne Briefe, das sind schönere Briefe als diese, die wo dieses komische Format haben, mit so einem kleinen Sichtfenster drin. Die mag man nicht so gerne meistens, das ist ja, so, oftmals Rechnungen oder Mahnungen oder sowas, die mögen wir nicht. Aber so, damals gab es eben nicht diese komischen Briefe. Wenn man damals einen Brief geschrieben hat, dann war das schon was Wichtiges. Weil Papier gab es ja noch nicht, es gab ja nur Papyrus, das war die einfache Variante und die war schon sehr teuer. Sehr teuer, war da alles handgemacht und musste importiert werden, diese Papyrusstaude gab es nicht überall, gab es nur am Nil unten und so, alles teure Sachen. Wenn einer einen Brief geschrieben hat, das war was Wichtiges. Eben, ne? Brief. Brief ist eine persönliche Nachricht von jemandem an jemanden. Wenn ich dem Ulrich hier einen Brief schreibe, dann schreibe ich dir meine Gedanken, Ulrich, die sollst du lesen und nicht die Heike oder so, ne? Das sind meine Gedanken an dich. Das ist ein Brief. Ein Brief sind persönliche Gedanken an jemanden, so wie damals dieser Empfehlungsbrief. Und dann schreibt er, also Gemeinde A an Gemeinde B, einen Empfehlungsbrief. Wir empfehlen den. Nun sagt er aber weiter, ihr seid ein Brief Christi. Wir sind ein Brief Christi. Ich? Ich bin ein Brief? Du bist ein Brief? Hast du dir schon mal überlegt, was hier steht? Du bist ein Brief Christi. Und ich sag's nochmal, du bist ein Brief Christi. Dein Leben ist nicht wertlos, ist nicht sinnlos. Es hat einen Zweck, es hat einen Grund, es hat ein Ziel. Du bist ein Brief Christi. Was für ein Brief du bist? Gott hat auf dich was geschrieben. Ja, durch seinen Geist kommt dann da in dem Text. Ihr müsstet den Text eigentlich, ich habe es leider, ich bin immer so ein bisschen durcheinander, wenn ich mich vorbereite. Und ich, mit dieser Technik habe ich es ja auch nicht immer so. Ne? Ich wollte eigentlich, hatte ich mir das fest vorgenommen, die Tage. Ich mache unbedingt den Text, damit ihr den lesen könnt, hier so vorne hin. Ich habe mich gerade eben nur mit dem Horst unterhalten. Er sagt, ich kann das nicht. Und ich habe gesagt, ich kann das eigentlich auch nicht so gut, aber Frauen können das oftmals besser, so mehreres an zuhören und gleichzeitig lesen und so. Ne? Manche können das ja. Ich lese euch das zu Hause nochmal durch. Es geht darum, du bist ein Brief Christi. Jeder Christ ist ein Brief Christi, von ihm beschrieben. Es ist ein großes Vorrecht. Es ist aber auch natürlich eine große Herausforderung. Bin ich denn das wirklich? Was können andere von mir lesen, an mir lesen? Es ist beides. Einmal ist es, und das finden wir recht häufig in der Bibel, es wird ein Stand ausgedrückt und eine Herausforderung. Wenn wir zum Beispiel Anfang vom Korintherbrief heißt es, redet er an die Heiligen, also großgeschrieben Heiligen. Ne? Du bist ein Heiliger. So werden wir bezeichnet. Also nicht im Sinne vom Katholischen, so Franz von Assisi oder irgend sowas. Ne? Da wäre vielleicht auch schön, aber nicht in dem Sinne. Wir werden alle als Heilige bezeichnet. Aber wir leben ja nicht unbedingt heilig. Aber wir sollen heilig leben. Jesus sagt es in der Bergpredigt, ihr seid das Salz dieser Erde. Also sind wir das wirklich? Ja, das sind wir. Durch uns soll gesalzen werden. Ihr seid das Licht dieser Welt. Sind wir das wirklich? Ja, wir sind es, aber wir sind es auch oft nicht. Aber wir sollen es sein. Es ist immer beides, ne? Es ist der Stand und es ist die Herausforderung. So auch hier, ihr seid ein Brief Christi. Wir sind es und es ist eine Herausforderung in unser Leben natürlich auch. Wir sind ein Brief Christi. Wir sind, und wie ich das gerade eben auch schon gesagt hatte, wir sind nur Gott gegenüber verantwortlich. Geschrieben durch den Geist Gottes. Da fällt mir dann sofort ein, ja, wie schreibt der Geist Gottes denn in mein Leben rein? Auf mein Leben. Und da fällt mir sofort dieser Vers, also Galaterbrief Kapitel 5 ein, die Frucht des Geistes. Mal lesen. Ich komme immer durcheinander, es sind acht Dinge. Ich komme immer mit der Reihenfolge durcheinander, deswegen lese ich euch das lieber vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. So schreibt Gott in unser Leben. So möchte er schreiben. Kann er schreiben? Der Geist Gottes möchte uns verändern und er verändert. Er möchte nicht nur, er verändert. Und es ist eine Frucht. Du kannst dich vor eine Pflanze hinsetzen, kannst dich in deinen Garten setzen oder an deine Fensterbank oder wie auch immer. Kannst du kaufst ein Blümchen und dann guckst du hin. So, dann warten wir mal ab. Gucken wir mal, was denn so passiert. Da kannst du gucken und gucken und gucken. Da kannst du kannst du dir die Augen rausfallen und zufallen und wieder streichelst, du wirst nichts sehen. Und die Frucht, die kommt langsam. So ist das. Gehst du mal eine Woche in Urlaub und kommst du wieder, dann siehst du, ah, ist ja gewachsen. Die Tomate ist ja nicht mehr grün. Die hat ja jetzt hier so einen leichten Schimmer, hat die ja bekommen, die Frucht. Manchmal sieht man das, man selber sieht das oft nicht an sich selber, wie Gott verändert, wenn wir mit Gott leben. Aber andere nehmen es an uns, nehmen es an dir wahr, wenn der Geist Gottes dich verändert. Wie verändert er? Dass du, wie ich vorhin gesagt habe, dass du nicht mehr krank bist, nein. Dass du auf einmal viel hübscher aussiehst als vorher, wenn du dich im Spiel... Nein, nein, nein. Vielleicht hübsch in dem Sinne, weil du freundlich geworden bist. Hübsch, weil du vielleicht laut geworden bist. Was ist denn das hier? Nein, Gott verändert unser Wesen. Gott verändert den Charakter. Gott verändert uns innerlich. Und das ist das Wichtige. Wir werden auf einmal lebenswerter. Wir werden langmütiger. Gott verändert uns, wir werden gütiger. Wenn wir uns verändern lassen, natürlich. Das ist ja die Frage. Möchte ich das überhaupt? Oder möchte ich in meinem Alten so weiterleben? Möchte ich mich von Gott verändern lassen? Oder bin ich so zufrieden, wie es schon immer gewesen ist? So bin ich eben. Nee. Ja, so bist du. Und manche Dinge kann man nicht ändern und manche Dinge sind auch okay. Aber man sollte doch ein bisschen sanftmütiger werden können, oder? Ist das was Schlimmes? Nee, das ist was Schönes, das ist was Geistliches, sanftmütig zu sein, langmütig zu sein, auf den anderen zugehen können. Ist doch was Schönes, freundlich zu sein. Ich kann doch mal freundlich dem anderen ein Lächeln entgegengeben, ne? Volker. Geht doch. Ja, du guckst ja auch immer so freundlich. Ja, es ist doch schön, ich kann mal freundlich sagen, hallo, schön, dass du da bist. Das sind so einfache Dinge. Möchte ich mich verändern lassen? Oder will ich einfach in meinem Alten so verharren? Okay. Wir sind ein Brief Christi, du bist ein Brief Christi. Es ist eine ganz große Ehre. Dein Leben ist etwas wert. Manchmal denken so alte Menschen, ach, möchte ich jetzt sterben, was will ich, was kann ich denn noch? Ja, du bist ein Brief Christi. Andere können an dir etwas lesen, eine persönliche Nachricht von Christus lesen, wenn es denn dann auch zulässt. Und es ist, wie gesagt, eben auch diese Herausforderung. Das Leben hat einen Sinn. Und das Schöne ist, geschrieben vom Geist. Du brauchst das nicht schreiben. Überlass dich einfach der Führung, überlass dich ja, der Leitung unseres Herrn. Dann wird Gott etwas an dir schreiben, in dir schreiben. Ja, dann, und das ist dann so der Schluss, dann vergleicht er das noch nicht mit dem Gesetz, so, ne, mit der Tinte hat er das dann einmal und nicht mit den steinernen Tafeln, so, sondern mit dem Geist. Die steinernen Tafeln, das ist immer so ein Hinweis da auf das alttestamentliche Gesetz. Die steinernen Tafeln, die Reformatoren haben das richtig erkannt. Die steinernen Tafeln ist nicht so, wie du leben sollst, sondern ist dein, wie nennt man es, dein Urteil. Deine Urteilsschrift. Denn du kannst es nicht einhalten. Sollst Vater und Mutter ehren? Du hältst es nicht ein. Du sollst nicht töten. Ja, nee, ich töte. Jesus macht es ja nochmal deutlich, was das heißt, wenn du schon sagst, du Dummkopf. Sollst nicht Ehe brechen? Nein, mache ich ja nicht. muss nur jemand anders angucken und denken, oh, gebrochen. Du sollst nicht neidisch sein. Auf der einen Seite ist es natürlich, so sollte man leben, aber es ist dein Urteil. Buchstabe tötet dich, ja. Der Geist macht dich lebendig. Überlass dich dem Geist Gottes, überlass dich der Führung des Geistes Gottes und er wird dich verändern hin zu seinem Bilde. Und dann werden wir ein Geruch sein, wie in dem ersten Abschnitt es ist, ne? Und man wird wahrgenommen. Und das nehmen andere wahr. Ein Geruch nimmt man ganz gut wahr. Ich weiß noch, vor einiger Zeit war ich mal bei uns am Haus, wenn man bei uns am Haus war, ich saß hinten im Garten und auf der anderen Seite haben wir so eine kleine Terrasse und da saß jemand, hat geraucht. Dann denkt man, da sind mal so roundabout 20 Meter dazwischen und ein Haus ist dazwischen, da riecht man nichts. Ich denke, was ist das? Und ich bin ins Haus rumgelaufen, hallo, ja, du bist, ja, schön. Alles klar, gut. Ich habe nur was gerochen. Geruch nimmt man wahr. Ja, und der bleibt normalerweise auch. Also wenn ihr auf den Flohmarkt geht und euch ein altes Buch kauft, dann bitte kein altes Buch aus dem Raucherhaushalt. Die stinken lange. Okay, ich denke, wir haben das ein bisschen, ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen verständlich machen, was es hier so geht, ne? Man kann das Wort Gottes verfälschen. Wir brauchen es nicht verfälschen. Wir brauchen es einfach nur, wir brauchen nur so zu sein, wie wir eigentlich sind. Wir sind Diener und das heißt Doulos im Griechischen ist der Sklave Christi. Wir sollen auch nur das machen, was er sagt. Wir brauchen nur. Und wenn er sagt hier das und das, ja, dann sagen wir das und das. Und wenn er sagt dies und jenes, dann sagen wir auch dies und jenes. Wir brauchen nicht dann noch ein bisschen Kultur hier und Kultur da dazu zu fügen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Zeitgeist hinzufügen. Wir können einfach sagen, okay, da steht so. Seien wir doch mutig. Warum denn nicht? Und er ist unser Herr. Wir brauchen keinen Empfehlungsbrief. Der Empfehlungsbrief sagt Paulus, ihr seid der Empfehlungsbrief. Ihr kennt mich doch. Ich hab die Gemeinde gegründet. Apostelgeschichte 18, könnt ihr das nachlesen. Anderthalb Jahre hat er da in dieser Stadt und er hat diese wahnsinnig tolle Zusage bekommen. Wie heißt es denn da? Entschuldigung, ich muss nochmal nachlesen. Ich möchte euch jetzt nicht... Und dann höre ich wirklich auf. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Es ist in Korinth. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. In dieser sündigen, in dieser Metropole, in diesem Moloch. Das ist die Zusage, die er hat. Und aus diesem Grund ist Paulus auch so besorgt um Apollos gewesen, weil er von ihm nichts gehört hat.